Breitband-Topic.
Will man in der Öffentlichkeit die eigene Position schlüssig begründen, eignen sich Zahlen besonders gut. Mit Daten und Statistiken kann man nämlich fast jede Meinung untermauern, auch wenn die Zahlen selbst diese Schlussfolgerung gar nicht hergeben.
Aber das macht doch nichts, denn viele verstehen ohnehin nicht, was die Zahlen im Detail aussagen und deren Auswertung ist ja auch wirklich kompliziert. Wie das nach hinten losgehen kann, wurde diese Woche sichtbar, als Bundesinnenminister de Maizière die neue Kriminalitätsstatistik vorgestellt hat. Stefan Fries hat sich diesen aktuellen Fall und noch ein weiteres Beispiel mal näher angeschaut.
Bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalitätsstatistik Anfang der Woche war für jeden was dabei. Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU etwa lenkte den Blick auf die Zahl der Zuwanderer unter den Tatverdächtigen, die im vergangenen Jahr um fast 53% gestiegen sei.
Da gibt es nichts zu beschönigen. Das gilt leider für nahezu alle Deliktsbereiche. Und leider, das zeigen die Zahlen, geht der deutliche Anstieg im Bereich der Gewaltdelikte vor allem auf einen Anstieg der durch Zuwanderer verübten Gewaltdelikte zurück.
Mit dieser Zahl lässt sich prima Politik machen, wie etwa der Berliner AfD-Politiker Carsten Woldeit zeigte, der daraufhin pauschal die Abschiebung verurteilter Migranten forderte. Die Gewalttaten den Tätern aufgrund ihrer Herkunft zuzuordnen, greift allerdings zu kurz. Denn der Anstieg dieser Zahl könnte auch auf einen statistischen Effekt zurückzuführen sein, sagte der Kriminologe Thomas Feltes im Deutschlandfunk.
Ja, das liegt ganz schlichtweg daran, dass es bei den Zuwanderern primär um junge Männer handelt. Und das ist die Gruppe, die am meisten Straftaten begeht. 4, 5 bis 8 Mal so viel wie andere Altersgruppen und eben auch wie Frauen. Und deshalb ist es klar, wenn junge Männer nach Deutschland kommen, wäre alles andere ein Wunder, wenn die hier nicht eben auch straffällig werden würden.
Mit den nackten Zahlen allein kommt man also nicht weit. Man muss sie ins Verhältnis setzen oder so vage formulieren, dass am Ende mehrere Deutungen möglich sind. Das hat der FDP-Chef Christian Lindner getan, als es um die Kriminalität in Nordrhein-Westfalen ging. Ganz im Wahlkampfmodus vor der Landtagswahl sagte er der Bild-Zeitung, Zitat,
die Einbruchskriminalität ist massiv gestiegen, die Aufklärungsquote aber stagniert.
Allerdings lieferte Lindner, absichtlich oder unabsichtlich, entscheidende Informationen nicht mit, welchen Zeitraum er für seinen Vergleich heranzog und was er mit Einbruchskriminalität überhaupt meinte. Das Recherchezentrum Korrektiv machte einen Faktencheck und schrieb, von 2012 bis 2016 sei die Einbruchskriminalität nicht etwa massiv gestiegen, sondern gefallen. Deshalb sei Lindners Aussage komplett falsch. Bei Twitter legte dessen Team nach.
Wir vergleichen 2010 mit 2016. Bilanz seit Dienstbeginn Jäger.
Womit Lindner den NRW-Innenminister Ralf Jäger angriff. Bezogen auf diese Zeit hatte der FDP-Chef wiederum recht. Die Kriminalität stieg tatsächlich, wie das Bildblock in einem Faktencheck des Faktenchecks herausfand. Daraufhin meldete sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrich Kelber aus Bonn bei Twitter und schrieb,
relevant sind die gelungenen Einbrüche.
Und vergleicht man diese und nicht nur die Einbruchsversuche für Jägers komplette Amtszeit, so sank ihre Zahl, was sich wiederum die SPD gerne auf ihre Fahnen schreibt. Welche Zahlen relevant sind, muss der Wähler entscheiden, aber er muss wissen, woher genau sie kommen. Was die Beteiligten gerne verschweigen oder vernebeln, im eigenen Interesse. So wirkt es, als würde höchstens einer echte Zahlen nutzen und die anderen lügen. Dabei ist die Wahrheit differenzierter.
Stefan Fries über Zahlen zur Kriminalität und deren Auswertung. Klingt auf jeden Fall kompliziert.
Und die Frage ist, was sagt denn jetzt die aktuelle Kriminalitätsstatistik eigentlich wirklich über die tatsächliche Kriminalität etwa zum Beispiel von Flüchtlingen aus? Immer mehr Zuwanderer seien ja tatverdächtig, hatte Bundesinnenminister de Maizière Anfang der Woche gesagt und von einem Zuwachs von 52,7% gesprochen. Das heißt aber jetzt praktisch ganz konkret was?
Ja, ganz klar. Zuwanderer sind kriminell, zumindest zum großen Teil. Oder nicht? Oder?
Nein, das sagt es halt eben nicht. Es gibt diese Unklarheit. Zum Beispiel, wenn die absolute Zahl von gewalttätigen Zuwanderern steigt, könnte es ja einfach daran liegen, dass es insgesamt mehr Zuwanderer gibt. Das heißt, die Quote, also wie viele davon gewalttätig sind, hat sich gar nicht geändert. Aber so eine Information habe ich zumindest in den Artikeln, die ich ganz am Anfang gelesen habe, überhaupt nirgendwo gefunden. Und diese Beobachtung haben wir an die Wirtschaftsmathematikerin Carina Hindinger weitergereicht, mit der wir gestern gesprochen haben und von der wir wissen wollten, wie ist das jetzt mit dieser Quote? Hat die sich geändert?
Also natürlich ist es der Fall, dass wir einen Anstieg in der Bevölkerung haben, also natürlich auch durch die Zuwanderer. Und ich denke, das ist auch jedem klar, dass wenn es mehr Zuwanderer gibt und sie sich in ihrer Neigung zu Gewalttaten auch nicht verändern, dass es dann natürlich auch absolut mehr Gewalttaten gibt. Ich denke, das ist jedem logisch.
Aber welche echten Schlüsse über Zuwanderung und Gewalt kann man denn nun aus diesen Daten der aktuellen polizeilichen Kriminalstatistik ziehen?
Ja, das ist eigentlich wieder besonders, denn tatsächlich statistische Schlüsse lassen sich gar keine ziehen. Denn in der polizeilichen Kriminalstatistik, da werden polizeilich erfasste Fälle betrachtet von Gewaltkriminalität. Aber das ist natürlich nicht Gewalt an und für sich, denn an einem Punkt hapert schon mal, es werden Tatverdächtige erfasst. Tatverdächtig sind nicht gleich die Täter. Und es werden Tatverdächtige unter anderem eben nach den Nationalitäten erfasst. Und dann ist es schließlich natürlich die Frage, wer wird tatsächlich angezeigt?
Das heißt also, man weiß dann so ein paar Zahlen, aber weiß eigentlich nicht, was man damit machen soll. Welche Aussagekraft hat das denn dann überhaupt?
Was wir auch wissen, ist, dass sich, also ich sage jetzt mal, beim Anzeigeverhalten an und für sich würde man jetzt vermutlich einen Nicht-Deutschen eher anzeigen, wenn es eine Schlägerei gegeben hat, als jetzt jemanden aus dem Familien- oder Bekanntenkreis. Das heißt, die Daten an und für sich sind verlässlich, aber man kann keine Aussage über Zuwanderung und Gewalt treffen.
Welche Aussage hat diese Statistik denn überhaupt? Also welche sozusagen Relevanz? Also was macht man damit? Warum gibt es die überhaupt?
Also die Statistik an und für sich gibt uns eine Aussage darüber, wie gut das die Polizei gearbeitet hat im letzten Jahr.
Es gibt ja noch andere Unschärfen, zum Beispiel den Begriff Zuwanderer. Der wird ja von den Bundesländern ganz unterschiedlich definiert. Wie wichtig sind denn solche Definitionsfragen für die Aussagekraft einer Statistik?
Die sind sehr wichtig. Also nicht nur die Bundesländer definieren Zuwanderer ganz unterschiedlich, sondern auch im Statistischen Bundesamt gibt es verschiedene Definitionen. Grundsätzlich muss man sagen, Zuwanderer sind nicht gleich Ausländer und Ausländer sind nicht gleich Ausländer im eigentlichen Sinne, denn zum Beispiel beim Statistischen Bundesamt haben wir zwei Statistiken. Die eine wäre die Ausländerstatistik und das andere wäre die Bevölkerungsstatistik. Also Definitionsfragen sind hier sehr wichtig. Man sieht, man muss genau untersuchen, welche Zahlen man jetzt mit was miteinander vergleicht.
In dieser Kriminalstatistik geht es ja auch um, das hatten Sie ja schon gesagt, Tatverdächtige. Und Sie hatten auch schon gesagt, man wird wahrscheinlich sozusagen eher als Tatverdächtiger bezeichnet oder angezeigt, wenn man ein Fremder ist oder ein fremdes Aussehen hat. Wie ist denn das ansonsten? Kann man das noch weiter sagen? Also ist es vielleicht tatsächlich so, dass dann Zuwanderer die Tatverdächtigsten sind? Und ist das noch anders verteilt über Frauen, Männer, Berufsgruppen vielleicht sogar?
Ja, natürlich. Also ich sage jetzt mal so, wenn man Alter und Geschlecht nimmt, dann spielt das immer eine Rolle. Das ist für uns wahrscheinlich ganz gegenwärtig, dass jetzt junge Männer tendenziell gewaltbereiter sind als zum Beispiel Seniorinnen. Egal welcher Nationalität. Jetzt haben wir natürlich diesen Faktor, dass wir einen Überschuss haben an jungen Männern bei den Zuwanderern und dementsprechend sich das mehr verhält, als jetzt wenn wir zusätzlich die Frauen mit einrechnen würden oder eben die Senioren. Dann, was aber noch wichtig ist, was jetzt zum Beispiel auch in der polizeilichen Kriminalstatistik nicht mit erfasst ist, ist der soziale Status. Sozial schwache Personen neigen halt eher zu Straftaten. Und das mag natürlich jetzt nicht auf jeden zutreffen, aber wir können das weiter interpretieren. Das Problem ist, es ist nicht erfasst und dementsprechend können wir da keine Aussage zu treffen.
So wie Sie es sagen, klingt so ein bisschen wie, ich nehme jetzt mal so ein paar Dinge und die erhebe ich jetzt so querbeet. Aber es klingt nicht wirklich nach einer Aussagekraft, mit der man was anfangen kann. Warum wird denn sowas nicht systematisch erhoben, dass man wirklich am Ende eine valide Aussage hat?
Das ist in der Tat, glaube ich, oft ein Problem von Personalmangel. Was man jedoch machen kann, und das haben wir jetzt hier auch gemacht, ist, dass man vergleicht, wie der Anteil ausländischer Tatverdächtigen an der ausländischen Bevölkerung ist und wie sich das über die Jahre hin verändert hat. Da gibt es valide Zahlen dafür, das kann man auch berechnen und die Ergebnisse sind auch da ganz interessant.
Können Sie dazu schon was sagen?
Kriminalitätsrate von Ausländern liegt bei 0,7% aktuell, also 2016. Zum einen gilt, dass die sogenannte Kriminalitätsrate bei den Ausländern dauerhaft und Schwankungen natürlich unterliegt, aber so circa 3,5 bis 4 Mal so hoch ist wie bei den Deutschen. Anderer Punkt ist jedoch, dass es in den letzten 10 bis 20 Jahren einen rückläufigen Trend gegeben hat. Also sprich, sowohl die Ausländer als auch die Deutschen sind braver geworden.
Nun haben Sie selber den Begriff Kriminalitätsrate benutzt. Dabei geht es ja wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, erstmal nur um Tatverdächtige. Warum, warum erhebt man denn nicht die Täter, die dann wirklich
Die stehen in einer anderen Statistik. Also die stehen auf jeden Fall nicht in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik, weil wir natürlich, die werden, soweit ich weiß, in der Strafverteidigerstatistik damit erfasst oder Staatsanwaltschaftsstatistik.
Also alles, was ich heute gelernt habe, würde ich zusammenfassen in dem Satz, ich muss keine Angst vor der PKS haben. Vielen
Dank. Genau. Bitte.
Ich bin schockiert.
My painted picture in your stairwell finally in place. Your birthday dinner, you and I shared an embrace. I don't think you mind it when I just go knock it down. Just to say, hey, you, whatever you do, I'm still with you, Mom. Just to say hello wherever you go, I'm still holding on. I'm holding on your hand. Hit the casinos, let's go riding out of this town. We'll pull the lever, watch the numbers spinning around. And I don't think you mind it when I just give things a nudge. Just to say, hey, you, whatever you do, I'm still with you, Mom. Just to say hello wherever you go, I'm still holding on. I'm holding on your hand. I'm holding on your hand. Our family, we're doing what we can. I'm holding on to you, you're holding on for them. And when you need me, come to me and look up, I'm around. My picture's on the wall, I might go knock it down. Just to say, hey, you, whatever you do.
The Wiggly Tendrils, I'm still with you, Mom, hier in Breitband bei Deutschlandradio Kultur.
Wie undurchsichtig Statistiken sein können, haben wir gerade im Gespräch mit der Statistikerin Carina Hindinger erfahren. Die wichtigste Erkenntnis lautet wohl, je nach Fragestellung treten immer ganz andere Antworten in einer Erhebung zutage.
Und darum müsste man diese Fragestellungen immer sehr genau offenlegen, um auch wirklich relevante Aussagen treffen zu können. In der Wissenschaft ist das auch gang und gäbe, in der Politik hingegen redet man darüber nur sehr wenig.
Dabei könnten die Fragen, die gestellt werden, sehr viel über unser Gesellschaftsbild verraten und darüber, ob und wie Daten und Statistiken gesellschaftlich instrumentalisiert werden.
Darüber habe ich mit dem Soziologen Tino Plümecke gesprochen. Er lehrt an der Universität Zürich und zuerst habe ich ihn gefragt, wieso über Fragestellungen in der Politik so wenig geredet wird. Liegt das daran, dass dort einfach das nicht der Standard ist?
Würde ich sagen, ja, aber es hat natürlich noch eine andere Funktion. Die Daten nutzen in der Regel erstmal, um bestimmte Argumentationen, politische Prozesse etc. Zu unterstützen oder eben anzustoßen. Gerade im Sinne also neuerer Entwicklung, also dadurch, dass wir mehr technische Möglichkeiten haben, wäre es natürlich auch wichtig, eine Ethik, einen Ethikstandard, ein Ethos in der Politik anzuheben und da auch besser zu belegen und auch ein besseres Handwerkszeug als Gerüst anzulegen, wenn man Daten oder Statistiken zur Verfügung stellt oder eben heranzieht.
Wie bewerten Sie es denn, wenn in Kriminalstatistiken Merkmale erfasst werden, wie zum Beispiel der Phänotyp eines Menschen oder seine Herkunft?
Zum einen ist aufgrund der Last der Geschichte, insbesondere halt des Nationalsozialismus, sehr große Vorsicht geboten, wenn Phänotypdaten erhoben werden. Phänotypdaten sind massiv symbolisch aufgeladen, weil sie weitere Bedeutung betragen. Also nicht das Merkmal an sich ist so problematisch. Man könnte erheben, okay, wir haben so und so viel Teil der Bevölkerung mit angewachsenen Ohrläppchen. Das wäre jetzt erstmal unproblematisch. Aber alle anderen Daten, also die zum Beispiel Hautfarbe, Herkunft etc., Haarfarbe, bestimmte andere Eigenschaften betreffen, die sind, haben natürlich weitere Bedeutung, und zwar nicht einfach nur weitere Bedeutung, sondern oft eben hierarchische Bedeutung. Nichtsdestotrotz, also das wäre vielleicht die andere Seite, dass dennoch Daten über ethnische Zugehörigkeit, etwa von Personen, die von der Polizei kontrolliert werden, sehr wichtig sein können. Also wir sehen das gerade bei diesem Phänomen des Racial Profiling, dass es da wichtig wäre, Daten zu haben, um zeigen zu können, dass diese eigentlich verbotene Praxis des Racial Profiling sehr wohl existiert. Also Schwarze, People of Color, Roma, Sinti etc. mehr kontrolliert werden als die Normalbevölkerung und dass das ein Problem erzeugt.
Aber wenn man zum Beispiel Statistiken darüber erhebt, wer jetzt kriminell geworden ist, ist es nicht legitim für eine Gesellschaft erfahren zu wollen, wo die Menschen herkommen, welche Herkunft sie haben, ob es in unserem aktuellen Fall eben auch Ausländer sind oder nicht, um ganz genau nachvollziehen zu können, wo Kriminalität stattfindet?
Natürlich ist es legitim zu erheben, aus welchen Bevölkerungsgruppen sich bestimmte Kriminalitätsmuster ergeben, aber man muss natürlich immer mit einbedenken, wie wird überhaupt diese Frage gestellt. Also welche Gruppen werden konstituiert, welche Erhebungsinstrumente gibt es, welche Gruppen lassen sich überhaupt leicht erfassen und welche Kriminalitätsformen lassen sich leicht erfassen. Das sehen wir in internationalen Studien zu Kriminalitätsfeldern sehr gut, dass Segregationseffekte auftreten. Also in den USA ist es sehr gut bekannt, im sogenannten War on Drugs, dass insbesondere Schwarze davon betroffen waren. Also dass man, wenn man versucht hat, Drogenverkauf, Drogenkonsum zurückzudrängen, dass da vor allem Schwarze von betroffen waren, obwohl wir wissen aus vielen Studien, dass Weiße und Schwarze gleich viel Drogen konsumieren. Aber im Ergebnis war es dann so, dass viel mehr Schwarze wegen Drogendelikten Anzeigen bekommen haben, Verfahren bekommen haben und letztendlich auch im Gefängnis gelandet sind dafür. Das ist auf jeden Fall ein Effekt, den man immer wieder auch in den einzelnen Zugriffen auf, also in den einzelnen Bearbeitungen von Kriminalitätsdaten erlebt.
Wie viel verrät die Auswahl von Daten über ein Gesellschaftsbild? Also dass man sich dazu entscheidet, Daten über eine bestimmte Personengruppe oder zu einem ganz bestimmten Sachverhalt zu erheben?
Das finde ich eine sehr gute Frage, also eine sehr soziologische Frage in gewisser Weise ist, weil sie nicht nur sagt, okay, wie können wir Gesellschaft erfassen, sondern weil sie eigentlich die Frage reflexiv wendet, nämlich vielleicht so ein bisschen psychoanalytisch gesprochen, sehr viel über das Unterbewusste der Gesellschaft erfahren. Also die Kategorien, der Fokus der Datenerfassung und die Art und Weise der Datengenerierung sagt viel über uns aus, nämlich das, was wir eigentlich sind, also als Gesellschaft sind, aber was wir nicht mit unserem Bild vereinbaren mögen und dementsprechend als Objekt einer großen Erfassung werden lassen.
Kann man überhaupt Daten erheben, die potenziell nicht diskriminierend sind? Oder hat man nicht immer ein Bias, immer eine Vorannahme, was man wissen will?
Alle Daten, die es gibt, können immer entgegen der Intention der Datenerfasser benutzt werden oder eben auch missbraucht werden. Da gibt es keine Ausnahme, würde ich sagen. Auch Daten, die sozusagen vom der Herrschaftsseite, um das mal ein bisschen sagen, gesellschaftskritisch zu sagen, können trotzdem auch wiederum benutzt werden, um auch gegen Herrschaftsinstrumente angewandt zu werden. Also sie haben natürlich immer beide Möglichkeiten.
Das heißt, die Frage stellt sich, wie würde erstens eine sinnvolle Erfassung von Daten aussehen, die so wenig wie möglich kriminalisiert, und wie würde zweitens ein kluger Umgang mit Daten aussehen, das eben so wenig wie möglich kriminalisiert wird?
Der eine starke Versuch, der jetzt auch eigentlich meines Erachtens im Diskurs wieder sehr publik ist der, dass man denkt, okay, mehr Daten erzeugen natürlich ein besseres Bild über die Gesellschaft. Wir wissen dann mehr und können mehr Stellschrauben installieren oder mehr Stellschrauben drehen, an denen wir dann Gesellschaft beeinflussen. Und wenn man sich das historisch anguckt, ist das überhaupt nicht neu, was jetzt passiert, also mit der Debatte um Big Data, sondern wir müssen eigentlich sagen, es hat es schon öfters gegeben, also so eine Hoffnung zum Beispiel der physischen Anthropologie Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, in denen zu sehen ist, dass sie versucht, damit immer mehr Daten den Menschen zu erfassen in seinen Eigenheiten und dabei auch Unterschiedlichkeiten und letztlich gescheitert sind. Also die physische Anthropologie ist eigentlich als Projekt gescheitert. Und wenn wir dann vielleicht in neuere Zeit gucken, also nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er bis 80er Jahre, hatte die Kybernetik auch genau solche Idee, also diese eine Vorstellung von, wir können sehr viel erfassen mit technischen Systemen eben auch und können dann Regelsysteme, die wir aus der Biologie können, auch auf Gesellschaft anwenden. Aber auch da muss man eigentlich sagen, was eben nicht beachtet wurde, war, dass Gesellschaft immer auch sehr arbiträr, sehr zufällig funktioniert, immer wieder was Neues, also sogenannte in Sozialwissenschaften, sagt man, denn Emergenzen entstehen, also Entitäten oder Phänomene, die nicht aus der Summe der Einzelteile errechenbar sind. Und das wird oft vergessen. Und das ist eben auch vielleicht so ein CSI-Effekt, dass wir heute sehr weit davon ausgehen, dass wir mit großen Datenmengen viel erfassen können und dementsprechend viel wissen. Das stimmt aber nur sehr, sehr begrenzt.
Sagt der Soziologe Tino Plömecke von der Universität Zürich. Wir sprachen mit ihm über das Missbrauchspotenzial von Daten und darüber, was ihre Erhebung über unser Gesellschaftsbild aussagt.